Guten Morgen zu dem Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, begrüße ich Sie und euch recht herzlich. Ich freue mich über das wundervolle Wetter, das wir heute haben, so langweilig blauer Himmel. Und ich denke, das wird ein toller Tag heute. Ich will heute ganz toll beginnen und ich bin ja froh und gespannt, dass wir heute einen ganz tollen Gottesdienst haben werden. Wir haben hohen Besuch aus Eversbach. Christian Bouillon ist hier, Dozent an der Hochschule und wird heute Predigt halten. Wir hören da noch mehr. Ja, ich möchte zu Beginn mit uns beten und ich bitte Sie und euch dazu aufzustehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank für den Sonnenschein, den du schenkst, für ja, alles, was blüht draußen schon, für die Wärme und dass wir uns auf den Frühling freuen können. Danke, dass du hier mit und unter uns bist, dass du uns segnest, dass du uns erreichen willst, dass du uns schon sprechen willst und mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und das ist meine Erwartung heute, dass du, lieber Jesus, uns heute ansprichst, heute erreichst, uns mit deinem Heiligen Geist dein Wort aufschließt. Herr, sei mitten unter uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich möchte auch ganz herzlich alle anderen Gäste herzlich grüßen, auch Leute vielleicht, die heute zum ersten Mal hier unter uns sind, und wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und kommen Sie bitte wieder. Vielleicht so zum Warmlaufen ins Thema. Vielleicht schon geguckt, Hagar in der Wüste. Wer ist Hagar? Mal in Richtung BU gefragt. Das müsst ihr nicht wissen, ne? Wissen wir das? Wer ist Hagar? Ich meine, Helga kennen wir alle. Wer ist Hagar? Okay, die passen alle. Ihr müsst ja was tun im BU, ne? Mal in die Gemeinde rein. Wer ist Hagar? Da war was? Die Magd, genau, von? Von Sarah im Alten Testament. Wunderbar. Ja, von der werden wir noch mehr hören und dürfen gespannt darauf sein. Ja, Wüste kennen wir alle. Wer war schon mal in der Wüste? Mal Hand hoch. Wow. Aber nicht ist die Wüste zu Hause, ne? Jo, also das ist auch nochmal so ein Event, was ich auch noch wünschen würde, irgendwo einen Urlaub mal, wo man mal in die Wüste mal reinguckt oder mal drin spazieren geht. Wüste ist ja auch ein Ort in der Bibel, im Alten Neuen Testament, wo viele wichtige Ereignisse auch da berichtet werden. Jesus 40 Tage in der Wüste, Wüstenwanderungen und dergleichen mehr. Dann gibt es auch ein Sprichwort, jemanden in die Wüste schicken. Ja, das ist auch schon unheilschwanger, also da... ja, wenn es Wüste ist, dann sowas Gefährliches, Unwirtliches, das heißt nur Steine. Andere wiederum sind fasziniert von Wüste. Also da gehen mir so viele, viele Bilder so auf von meinem Kopf. Und ich denke mal, die Hagar in der Wüste hat auch ihre Erlebnisse gemacht und davon werden wir noch mehr hören. Ja, ich habe gleich so den Übergang in den, ja, ich nenne es mal Gemeinschaftsteil. Dazu möchten Leute aus der Gemeinde noch hier das Wort haben. Einmal den Olaf. Und der Andy ist auch gleich dran. Der Andy wird gleich was sagen zu den schwarzen Zetteln, die jeder auf seinem Platz gefunden hat, und da noch was zu sagen.
Danke. Guten Morgen. Der Ältestenkreis war Freitag und Samstag unterwegs. Wir haben ein Seminar besucht, ein Seminar vom Bund. Und dieses Seminar steht unter dem Aspekt Gemeinde hoch 3. Es bedeutet Gottes originalen Weg mit unserer Gemeinde, und das ist das hoch 3, entdecken, entwickeln, erleben. Das sind also Impulse, die verschiedenen Gemeindeleitungen mitgegeben werden seitens des Bundes, wo wir das Potenzial der Gemeinde entdecken, wo wir die Gemeinde entwickeln, wo wir sie mit auf eine Reise nehmen. Und ein Aspekt, den wir da beleuchtet haben, das war total spannend, das war die Biografie der Gemeinde. Und eure Gemeindeleitung ist schon durchaus kreativ, was man jetzt an diesem Bild sieht, was wir da gemalt haben. Es ist unheimlich bunt. Im Grunde ist es so bunt wie unsere Gemeinde. Die Biografie der Gemeinde. Der Ältestenkreis setzt sich ja auch sehr bunt zusammen. Das sind Leute, die unterschiedlich lange hier in der Gemeinde sind und insofern auch unterschiedliche Sichtweisen auf die Gemeinde haben. Das ist wie so ein Puzzleteil, und dieses Puzzleteil findet sich also an diesem bunten Bild wieder. Wir werden das Bild auch nachher draußen anhängen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wir haben hier eine Linie, das ist so ein Stück weit die Entwicklungslinie der Gemeinde und es ist keine gerade Linie. Die Linie, die verläuft hier in verschiedenen Kurven. Und wir haben verschiedene Epochen letztendlich, die ein Stück weit sich natürlich auch an verschiedenen Pastoren festmachen, die die Gemeinde geprägt haben. Wir haben hier oben Julius. Wir haben da aber auch einen Blitz. Es gab mal eine Spaltung in der Gemeinde. Es gab eine schwierige Zeit. Wir kommen hier das Thema Umzug, wo aber auch Glaubenserwartung durch Gebet eine unheimlich große Rolle gespielt hat in dieser Phase. Wir sind jetzt hier irgendwo so Mitte, Ende 80er Jahre, wo für Musiker gebetet worden ist. Und jetzt haben wir total viele Musiker. Es ist für Familien mit Kindern gebetet worden. Und wir hatten dann eine Zeit, wo eben auch das Thema Kindergottesdienst, Arbeit, Promised Land unheimlich stark in dieser Gemeinde war und letztendlich die Auswüchse dieser Arbeit sich heute auch in der Mitarbeit widerspiegeln. Also die Kinder, die damals da waren, die sind jetzt hier und sind im BU aktiv oder woanders aktiv und geben ihr Wissen weiter. Das Thema Zellgruppen spielt hier eine Rolle. Dann kam eine Periode mit Manfred Hahn, wo ja vielleicht so diese ein bisschen bunte Zeit so ein bisschen ruhiger angegangen worden ist. Wir haben das mit dem Thema oder mit dem Begriff Seelsorge umschrieben. Dann kommt Arne und da haben wir ganz groß das Thema Vision Licht in Dortmund. Und diese Vision Licht in Dortmund setzt sich im Grunde in dem, was Rolf stark macht, fort. Das Thema Mission. Also wir kriegen jetzt so langsam diese Vision auf die Straße, würde ich mal sagen. Und eine unheimlich impulsträchtige Arbeit, die wir hier in der Gemeinde haben. Deswegen ist sie auch nochmal extra bunt eingefärbt. Das ist der Ostergarten. Der Ostergarten als gemeinsames Projekt, was wir hier gemeinsam durchführen, mit dem Wissen, Leute erreichen zu können und Leute erreichen zu wollen, um sie dann eben auch auf den Weg zu Jesus Christus hinzuführen. Derzeit beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema geistlichen Wachstum. Und so haben wir also versucht, verschiedene Eckpunkte der Gemeindeentwicklung und auch Themen, die uns sehr stark bewegen und bewegt haben, hier untereinander zu schreiben. Und was man auch merkt, ist, dass das irgendwo alles aufeinander aufbaut. Wir haben hier oben eine Phase des Gebetes, wir haben hier eine Phase der Seelsorge. Wir haben jetzt hier unten eine Phase des Wachstums, aber auch des nach außen gehen. Insofern ist das also total spannend gewesen, letztendlich diese verschiedenen Zeiträume sich mal vor Augen führen zu lassen und dann eben auch hier so schön bunt und grafisch untereinander zu schreiben. Ja, das war jetzt ein Aspekt dieses Wochenendes und die anderen werden wir sicherlich so sukzessive auch euch mitteilen. Danke.
So, Andy.
Ja, ich wollte nur kurz was sagen. Diese Zettel auf eurem Sitzplätze ist nur eine Erinnerung daran, dass am 29. März gibt es einen Anbetungsabend mit der Band, die wir gleich hören werden. Und die Lieder, die wir heute spielen, sind auch ein kleines Vorgeschmack, was wir da an dem Abend spielen werden. Ich schätze 90 bis 120 Minuten Lobpreis, ohne Unterlass. Und es würde mich interessieren, wer hat sich quasi schon entschieden, dahin zu kommen? Ich würde gerne so eine Einschätzung haben, wie viele Leute wir werden da haben. Okay, Dankeschön.
Ja, nehmen wir mal kurz den Begleitzettel zur Hand. Ich werde nicht auf alles eingehen können, sonst kommen wir da zeitlich hin. Ich möchte nur einige Dinge nochmal hervorheben. Am Donnerstag den Elementarkurs für all die, die einfach mal wichtige Fragen stellen wollen, die sozusagen noch auf der Suche sind, fragend sind und einfach auch Fragen an die Bibel haben und das mal geklärt haben wollen. Kann ich nur empfehlen. Dann am 30. Gibt es hier einen Jugendgottesdienst vom Crossover und Teenkreis und Mittagessen zusammen. Auch da möchte ich herzlich zu einladen. Dann am Mitte April haben wir vom Männerfrühstück ausgehend eine Männerfreizeit. Wir wandern am Steinhuder Meer, also drumherum schaffen wir nicht, aber wir machen einen schönen Weg und wollen einfach eine schöne Gemeinschaft haben und das Thema wird auch sich um Gemeinschaft drehen. Dann hier eine Korrektur, hier schon mal abgedruckt, der nächste Halbzeitabend am 23. Mai. Die Referentin hat sich doch umentschieden, auf den 13. geschwenkt, das ging bei ihr nicht anders. Also da wird aber noch weitere Info noch gegeben, nur hier schon mal an der Stelle vielleicht schon mal korrigieren. So, dann haben wir jetzt hier eine Technik eingeplant. Ich hoffe, es funktioniert. Ein Trailer von der Evangelischen Theologischen Hochschule in Eversbach. Und dann werden wir uns dann noch hier mit dem Herrn Boyong noch unterhalten. Und ja, Film ab.
Pastor. Ja, ich möchte sehr, sehr gerne Pastor werden.
Ich möchte gerne Gemeindegründer werden, wenn ich hier fertig bin.
Ich mache nächstes Jahr meinen Bachelor in Theologie und werde dann als Sozialpädagogin arbeiten.
Ich mag die intensive Auseinandersetzung mit Gottes Wort sehr gerne.
Ich werde zum einen wissenschaftlich sehr gut ausgebildet, aber auch super auf den Job als Pastor vorbereitet.
Ich will Pastorin in der FEG-Gemeinde werden. Bin aber gespannt, was das dann auch konkret bedeutet.
Wir wollen eine gute Ausbildung anbieten für Menschen, die fähig sind, das Evangelium in unserer Zeit zu sagen. Das heißt, Bibel verstehen, die Menschen verstehen und das im Grunde so zusammenzubringen, dass man gute Antworten geben kann auf die Fragen, die die Menschen heute stellen, vom Wort Gottes her. Also wir bieten hier zum einen dreijährigen Bachelor-Studiengang an und einen darauf aufbauenden Master in evangelischer Theologie. Und der ist dafür da, dass man dann später eben auch verantwortliche Arbeiten in der Gemeinde tun kann, allein verantwortliche Arbeiten eben in Gemeinde und Mission.
Das Besondere der Theologischen Hochschule ist, dass wir auf der einen Seite versuchen, Praxis und gründliche Theologie miteinander zu verbinden. Dazu haben wir relativ viele Praktika während der Ausbildung. Ein anderer Punkt ist, dass wir die Persönlichkeitsbildung stark in den Vordergrund rücken, weil Schwierigkeiten in der Gemeinde oft sich nicht an der Theologie entzünden, sondern an der Person. Deshalb versuchen wir, dass die Einzelnen sich selber wahrnehmen, dass sie verstehen, wie sie auf andere wirken, sodass sie an sich selbst arbeiten können während des Studiums.
Angefangen hat es 1912 im Wuppertal. Dort hat man als Prediger Schule begonnen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man hier ganz neu gestartet, auch sehr bescheidene Verhältnisse, ein ehemaliges Reichsarbeitsdienstlager. Und es hat sich dann nach und nach entwickelt, eben bis zur Theologischen Hochschule. Bisher sind etwa 970, 980 Studierende hier ausgebildet worden. Wir hoffen dann, dass wir im kommenden Jahr den 1000. Begrüßen können. Seit 2007 ist ja dieser Neubau hier fertiggestellt worden und wenn man sich an das erinnert, was früher war, so kann man einfach nur sagen, das ist ein Riesenunterschied. Wir nutzen dieses Gebäude zusammen mit der Allianzmission und ich denke, damit kommt nochmal sehr schön zum Ausdruck, wie eng das auch verbunden ist, Theologie und Mission.
Ja, Gemeinde ist missionarische Gemeinde oder sie ist keine Gemeinde. Eine Gemeinde ist nicht ein frommer Club, in dem sich die Christen unterhalten, bis der Herr sie wiederholt, sondern Gemeinde ist hier, um Gottes Absichten in der Welt zu verwirklichen. Wir sind Gesandte. Ja, damit sind wir Missionare. Und ein Pastor leitet eine missionarische Institution. Da sollte er wissen, was Gottes Absichten sind und was unter Mission zu verstehen ist.
Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben.
Ich würde gerne meinen Studenten beibringen, Gott zu lieben, Gott und die Welt zu verstehen und entsprechend diese Welt zu verändern.
Ich bin da viel freier und offener geworden, neue Sachen zu denken, nicht so festgelegt zu sein, auch mal unangenehme Fragen offen zu lassen und nicht gleich alle Antworten haben zu müssen. Ja, ist viel entspannter geworden, der Glaube.
Wir lernen viel, wir begegnen dabei vielen anderen Menschen und auch uns selbst natürlich. Und wir sind gesandt in die Welt, um Gottes Segen auszubreiten.
Lehren viel, begegnen auch sehr viel, senden dann nach den 5 Jahren.
Lernen und begegnen gehört für mich ein Stück weit zusammen, weil wir ganz viel lernen dadurch, dass wir diskutieren miteinander, und das Senden, das steht dann am Ende.
Wir lernen viel und auch gut.
Man kann mehr lernen, als man glaubt.
Ich glaube, den letzten Satz kann man auch allen zurufen, die dieses Jahr ins Abitur gehen. Ja, Christian Bouillon, wir haben uns schon ein bisschen bekannt gemacht, ein bisschen gequatscht vorher und so. Bouillon klingt ein bisschen nach Speisekarte. Ich kriege Hunger. Ist das eine französische Oma oder?
Ja, es geht bis zu den Hugenotten zurück, aber meine Oma war schon deutsch. Also genau. Aber es wird tatsächlich geschrieben für die, die es interessiert, wie die Küchenschublade, die Bouillon in sich hat. Also genau. Mein Sportlehrer rief mich Süppchen durch die Halle.
Nein! Okay. Ja, jetzt haben wir es auch beide ein bisschen schick gemacht für heute, nicht? Also ich wusste, also eigentlich ist so Dresscode casual hier für auch Moderation. Also man darf ja auch in Jeans kommen, das geht auch. Ja, vielleicht einfach mal zur Person, so ja, Familienstand. Der euer AB ist ja mit vielen Namen schon gefüllt, wer da alles so zu sprechen wäre. Wie seid ihr aufgestellt?
Ich sage jetzt nicht unsere Telefonnummer, aber wie sind wir aufgestellt? Meine Frau Nicole ist heute mit hier und auch unsere Kinder. Benedikt ist 12, Pascal ist 9 und Theresa ist 6.
Okay. Wahrscheinlich bist du auch einer von den Paukern da. Was machst du da genau? Was unterrichtest du? Was ist dein Ding?
Ich unterrichte praktische Theologie und Sexualethik.
Jo. Ja. Ich glaube, wir müssen mal telefonieren. Also, ich glaube, wir haben ja bestimmt mal eine spannende Abende, wo wir vielleicht mal so ein Thema mal bringen können, wo sich sonst keiner traut, vielleicht das zu referieren, wo es einen Externen kriegt. Gibt es da so ein Fußballbekenntnis?
Ja, also seit dem achten Lebensjahr bin ich HSV-Fan und da muss man viel Durchhaltevermögen haben, ja. Wobei ich mir nicht verkneifen kann, zu fragen, wie das letzte Spiel zwischen HSV und BVB ausgegangen ist.
Jo. Nein, ich muss jetzt ein bisschen sortieren. Nein, ja, ich hatte ein paar Fragen wieder gestrichen, die jetzt durch den Film beantwortet waren. Ja, vielleicht so eine Frage, was nervt dich zurzeit so am meisten und was freut dich zurzeit am meisten? Mal so quer reingefragt.
Ja, es nervt mich, wenn die Studierenden nicht genauso begeistert sind wie ich über einen Text und ihn vielleicht auch gar nicht gelesen haben und ich ihn ganz wunderbar finde und das nicht rüberkommt. Das kommt zum Glück selten vor und das freut mich riesig, wenn, und das passiert oft, und wenn Sie diesen Film gesehen haben, können Sie sich das vorstellen, die Studierenden wirklich gerne lernen bei uns und das ist super. Und ganz aktuell heute habe ich mich gefreut über die Sonne und über die tolle Musik vorhin.
Hört. Ja, letzte Frage. Was würdest du dir für unsere Gemeinde Dortmund wünschen?
Ja, ich habe das gerade gesehen, Mission. Das ist für mich eine ganz zentrale Frage, und zwar auch die Frage, wie wir das heute umsetzen können. Es reicht ja nicht, in die 60er, 70er Jahre zurückzugehen und das heute zu kopieren, sondern zu fragen, wie verknüpfen Menschen eigentlich, und das ist die Sache der praktischen Theologie, wie verknüpfen Menschen in unserer Gesellschaft Religion und Glauben mit ihrem Alltagsleben? Dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, und damit befasse ich mich viel. Und die Frage ist, wie können wir ansetzen, wie können wir von dieser wunderbaren Nachricht des Evangeliums ausgehend ansetzen, sie in die Kommunikationsprozesse heute so zu sprechen, dass sie verstanden werden kann, denn sie ist ja vom Inhalt ganz wunderbar. Die Frage nicht beantwortet. Das wünsche ich der Gemeinde natürlich, dass sie diese Sprache findet zum Alltag der Menschen heute hier in Dortmund hin.
Ist ja auch eine Herausforderung für uns Moderatoren, nicht? Und ja, habe ich verstanden. Ja, wir wollen jetzt die Kollekte zusammenlegen, natürlich für heute, für die Hochschule gedacht ist, und wollen es aber von einem Klavierstück, das hoffentlich jetzt auch klappt, leiten lassen. Lesen uns einige Verse aus Lukas 15, und dazu stehen wir da auf und bleiben zum anschließenden Gebet stehen. Jesus sagte zu ihnen aber dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, vielen Dank, lieber Jesus, dass du einem jeden von uns nachgehen willst und würdest, wenn wir auf andere Wege kommen, dass du keinen aufgibst, sondern wirklich alles versuchst, um ja, Leute, die ja auch vielleicht auch in die Wüste gehen, wohin auch immer, zu suchen und zu finden. Danke, dass wir das auch mal wieder hier in Zeugnissen hören dürfen, wo Leute mal nach einer ja, schönen Kindheit hier in der Gemeinde dann andere Wege gegangen sind und dann irgendwann im Leben wieder dir begegnen und wieder in die Gemeinde zurückfinden. Vielen Dank, dass wir das immer wieder hören dürfen und dann auch Leute haben, die ja aus ganzen ja, eigenen Stücken und mit ganz anderem Lebenshintergrund auch wirklich dir nachfolgen wollen. Und wir wollen dich bitten auch heute, dass du all denen nachgehst, die jetzt in der Wüste sind, aus welchen Gründen auch immer, dass du eben keinen aufgibst, sondern dass du mitten unter uns bist, aber auch wollen dich bitten, dass du die Anbetungszeit gleich segnest, wo wir ja, uns wirklich vor dich hinstellen wollen. Wir wollen mit dir zusammen sein, wir wollen dich anbeten und wollen von dir auch berührt werden. Amen.
Psalm 22, Vers 4 heißt es, spricht über Gott, aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Eine andere Übersetzung heißt, du wohnst unter dem Lobpreis deines Volkes. Und heute Morgen, als ich das gelesen habe, fiel mir sofort das Bild ein von diesen Amish-Leute in den USA, die wenn ein Ehepaar neu heiratet, das ganze Dorf kommt raus und die bauen ein Haus zusammen. Und ich denke, das ist ein schönes Bild für uns. Anbetung tut uns gut, aber es tut auch Gott gut. Und ich denke, wir können uns vorstellen, dass wir Gott ein Haus bauen. Wir bauen seinen Thron mit unserer Anbetung. Das ist ein wesentlicher Aspekt unseres christlichen Daseins. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete vor der Anbetungszeit. Gott, wir haben schon eine Menge heute Morgen gehört. Interviews und Videotrailer und alle möglichen Bekanntmachungen. Hilf uns, innerlich zu sammeln, auf dich zu fokussieren heute, in dieser Anbetungszeit, in Vorbereitung für die Predigt. Hilf uns, alle unsere Sorgen und Probleme und ablenkenden Gedanken zur Seite zu legen und in dieser Musik jetzt gleich auf dich zu konzentrieren. Ich bitte, dass du uns segnest, aber ich bitte auch, dass wir eine Segnung für dich sein können.
Wer das Leben in der Welt, wer gab Sonne, Mond und Sterne, ihr Platz am Himmelszelt, wer ist oben auf den Bergen, wer ist in dem tiefsten Tal? Wer ist größer als der Himmel? Und wer kennt der Sterne Zahl? Der Schöpfer Gott, der ist Jahwe, der Herr, der Herr, der ist Jahwe, der Friede, der Fürst, der ist Jahwe. schuf das Universum Glück bringt.
Dass er mir Glück bringt.
Wer ist der, der Frieden gibt?
Der Frieden gibt.
Wer ist der, der für mich da ist?
Der für mich da ist.
Der mich so unendlich liebt.
Unendlich liebt.
Wer bewegt meine Gefühle? Und wer füllt mein Leben aus?
Mein Leben aus.
Wer stellt meine größte
Sehnsucht
mit allem, was ich mag?
Der Schöpfer Gott, er ist Jahwe, der Herr der Herren, heißt Jahwe, der Friedefürst, der heißt Jahwe. Du bist heilig und allmächtig. Jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist Herr der ganzen Schöpfung. Und doch bist du ganz nah bei mir. Engel singen wir zu Ehre, preisen dich vor deinem Thron. Und wir sind hier zusammen, loben Jesus, deinen Sohn. Der Schöpfer Gott, der ist Jahwe, der Herr der Herren, der ist Jahwe, der Friede Fürst, der ist Jahwe. Der Heiligkeit, der ist Jahwe, gerechter Sohn, der ist Jahwe, der Herr mein Fels, der ist Jahwe.
sorgst für mich. Ich bin leer, doch deine Liebe verlässt mich nicht. Darum such ich dich, auf dich warte ich. Ich warte auf meine gib mich dir ganz hin, denn Jesus, mein Herz schlägt für dich allein.
Mein Herz ist zerbrochen, doch ich komme in dein Licht. Ich bin schwach und des Lebens fließt wie ein Strom vom Himmel her, von Gottes Thron. Es überflutet das dürre Land. Das ist der Segen aus Gottes Hand. So weit, so klar, so tief und so nah, wie Strom der schwimme ich, und deine Liebe fließt durch mich. So weit, so klar, so tief und so nah, so wie ein grenzenloses Meer ist deine Güte um mich her. Was ich habe, nimm, was ich weiß, und still diese Sehnsucht ganz tief in mir. Denn das, was gut ist, kommt Gott von dir. So weit, so klar, so tief und so nah, im Strom der Gnade schwimme ich, und deine Liebe fließt durch mich. So weit, so klar, so tief und so nah, so wie ein grenzenloses Meer ist deine Güte um mich her. So tief und so nah,
Schuld, ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Er nahm die Wande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören. Halte er mich, ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Lasst alle hören. Mein Herr besiegte das Grab. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser.
mich zu frischem Wasser füllt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandere ich im finstern Tag. Fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein.
Der Schulbus, kommt das Mikro? Immer noch der Schulbus, ist überfüllt wie alle Tage. Die Schülerinnen und Schüler stehen dicht an dicht, Ranzen an Ranzen. Die meisten reden. Sie hört sie reden. Sie sitzt still am Fenster. Es ist beschlagen, wie so oft im November. Sie werden denken, ich bin in der Schule. Sie wischt sich ein Guckloch, dieselben Straßen und Geschäfte wie alle Tage. Aber diesmal fährt sie weiter, diesmal fährt sie weg, heute ist alles anders. Sie sollen denken, ich bin in der Schule. In Deutschland geraten pro Jahr bis zu 2500 Jugendliche auf die Straße. Viele sind im Streit von zu Hause davon. Angesichts der Verhältnisse auf der Straße kehren die meisten nach ein paar Tagen verzweifelt wieder zurück. Etwa 300 Jugendliche aber trifft es pro Jahr hart. Sie werden zu Straßenkindern, zu Offroad-Kids in Deutschland. Auf der Straße kämpfen sie mit Bettelei und Kleindiebstahl und manchmal auch mit Prostitution um ihr Überleben. Bitter, dass das immer noch die bessere Alternative ist, als nach Hause zurückzukehren. Viele kommen aus ländlichen Gebieten und suchen die Faszination und die Anonymität der Großstädte. Hauptsache weg von zu Hause, alles ist besser als zu Hause. sie möchte wieder zur Schule gehen und eine Ausbildung beginnen. Irgendwann, sie träumt auch von einem Zuhause. Sie träumt von Geborgenheit, aber wo sie herkommt, da kennt sie das nicht. Die Mitschüler steigen aus, sie bleibt sitzen, sie fährt. Sie fühlt, dass sie fährt. So oft hat sie sich das vorgestellt. Und jetzt fährt sie und fühlt sie, dass sie fährt, dass sie wegfährt. Es ist so einfach und doch so schwer. Sie fühlt sich stark und zugleich hat sie Angst, denn sie weiß nicht einmal, wohin sie fährt. Die biblischen Geschichten zeigen ungeschminktes Leben und sie zeigen uns Menschen, die ungeborgen sind. Menschen, die unsicher sind und die weglaufen, weg von zu Hause. Die Geschichte von Hagar, der Magd Sarais, ist so eine Geschichte. Und es ist ausgerechnet die Familie des Glaubensvaters, die Familie Abrahams, aus der Hagar wegläuft. In der Urfamilie des Glaubens war es also zum Davonlaufen. Haben wir den Mut, das zu hören? Ich lese aus Genesis 16 zunächst die Verse 1 bis 6, wer seine Bibel mit dabei hat. 1. Mose 16, die Verse 1 bis 6. Abrahams Frau Sarah blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Abraham, der Glaubensvater, der Empfänger der Verheißung, in seiner Familie war es zum Davonlaufen. Das ist das ehrliche Zeugnis derselben Bibel, die ihn den Glaubensvater nennt. Gerade das macht die Schrift für mich so vertrauenswürdig, dass sie uns wahrhaftig unsere Wahrheit zeigt. Hagars Flucht aus der Urfamilie des Glaubens fordert deshalb auch uns heraus. Es stellt sich die Frage nach den Bedingungen unseres Zusammenlebens in unseren Familien und auch in der Gemeinde. Ist es bei uns zum Davonlaufen? Die Situation in Abrahams Zelten war eskaliert. Dabei verliefen die Konfliktlinien etwas anders, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Der Konflikt bestand nicht darin, dass Abraham mit Hagar, der Sklavin seiner Frau, eine Affäre hatte. Das wäre modernes Denken in den Text hineingelesen. Es ging nämlich zwischen Abraham und Hagar nicht um eine Affäre. Es ging in der Familie Abrahams um den lang ersehnten Nachkommen und der war auch versprochen. Abraham und Sarah lebten in einer großen inneren Spannung, in einem Konflikt. Auf der einen Seite so ein wunderbares Versprechen: Ihr werdet Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel. Auf der anderen Seite, auch im hohen Alter und 10 Jahre nach dem Versprechen, immer noch kinderlos. 10 Jahre auf ein Kind zu warten, das kann eine unendlich lange Zeit bedeuten. Sarah hat das Warten nicht mehr ausgehalten. Sie hat nach Lösungen gesucht und ich denke, es ist unangemessen, sie deswegen als ungeduldige Person zu beschreiben. Wer das tut, sollte sich fragen, ob er selbst schon mal 10 Jahre auf etwas unbedingt Erhofftes und Versprochenes gewartet hat. 10 Jahre. Und es ist ebenso ernsthaft zu fragen, ob es Sarah und Abraham an Glauben mangelte. Ist es nicht verständlich, dass Sarah sich nach 10 Jahren nach dem Versprechen fragte, ob es nicht auch Gottes Willen entsprechen könnte, nun selber zu handeln? Ich jedenfalls habe das nicht immer klar, ob Gott durch mein Stillhalten oder durch mein Handeln zum Ziel kommen will. Sarah hat 10 Jahre stillgehalten und gewartet. Jetzt fängt sie an zu handeln. Sie sucht sich eine Leihmutter, was bei uns in Deutschland, soweit ich juristisch richtig informiert bin, soweit es den beteiligten Arzt betrifft, verboten ist. Auch würde das Kind bei uns nach BGB als Kind der Frau gelten, die es zur Welt bringt. Aus guten Gründen. Damals aber war es nicht verboten. Sarah durfte ihre Magd zu ihrem Mann ins Bett legen und dem Recht nach hätte das Kind anschließend als ihr Kind gegolten. Sarah war also mit dem damaligen Gesetz und auch mit damaliger Moral gar nicht in Konflikt, als sie ihrer Magd Hagar befahl, sich zu ihrem Mann ins Bett zu legen. Ähnliche Rechtssprüche finden sich im Codex Hammurabi, einer alten Rechtssammlung Mesopotamiens, bereits aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Allerdings, wenn man sich das Recht anguckt, das damals galt, die Magd stieg dadurch zur Nebenfrau auf. Ihr Status, ihr Angesehensein veränderte sich, wurde deutlich höher und Sarah riskierte also eine Konkurrenzsituation, indem sie durch ihre Magd zu einem Kind kommen wollte. Sie riskierte ihre eigene Stellung in der Familie, denn da war auf einmal eine Nebenfrau. Hatte Sarah deshalb 10 Jahre gewartet, diesen Vorschlag zu machen? Hagar wurde schwanger und es entstanden schwere Konflikte. Die Situation in der Familie des Glaubensvaters eskalierte, denn die ehemalige Magd Hagar fing nun an, auf ihre Herrin herabzusehen. Der hebräische Text bedeutet wörtlich übersetzt, Sarah wurde gering in Hagars Augen. Das Sehen und Gesehenwerden ist eines der Leitworte in unserer Geschichte. Angesehen sein vermittelt Wertschätzung, gering sein in den Augen ist Abwertung. Hagar lässt Sarah spüren, dass sie nicht zustande gebracht hat, was für Frauen in der damaligen Kultur so existenziell wichtig war. Sarah hatte kein Kind bekommen. Der Status einer Frau war eng an das Kinderkriegen geknüpft und manche Ausleger sind der Ansicht, dass der gesamte Lebenssinn einer Frau in der damaligen Kultur vom Kinderkriegen bestimmt war. In der Urfamilie des Glaubens beginnt jetzt ein Kampf zwischen zwei Frauen, ein Kampf um ihren sozialen Status. In der gesamten Bibel wird uns viel von Streitigkeiten erzählt. Und im Kreis der Jakob-Esau-Geschichten streiten sich typischerweise die Männer. Und die Männer streiten sich in diesen Geschichten um Lebensmittel und Lebensraum. In den Abrahams-Geschichten, man kann sich fragen, ob das etwas über Abraham aussagt, da streiten sich typischerweise die Frauen. Sie streiten sich in der Regel um ihren sozialen Status. Sarah und Hagar, beide wollen gesehen werden, wie wir alle. Beide wollen wertgeschätzt werden, wie wir alle. Und der Glaubensvater Abraham, er bringt gibt zwischen diesen beiden starken Frauen irgendwie kein gutes Bild ab. Er versucht, sich selbst rauszuhalten, verschiebt die Verantwortung. Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr was Gutes in deinen Augen. Dabei war er doch einverstanden gewesen. Nun aber liefert er Hagar ganz und gar Sarah aus. Er lässt zu, dass Hagar wieder degradiert wird und nach all den hässlichen Blicken, die sich die beiden Frauen bereits zugeworfen hatten, hatte sie nun Demütigungen zu erwarten. Der Text deutet das nur vorsichtig an. Sarah ließ die schwangere Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da entstehen ja Bilder. Ich habe meine Kinder gefragt und unser Pascal meinte, sie musste bestimmt den Mist von den Kühen wegmachen. Hagar hält es nicht länger aus in dieser erwählten Familie. Bereits in der Urfamilie des Glaubens muss also die Schwächste davonlaufen. Besorgniserregend. Nicht, dass sie unbeteiligt wäre, Die Schuldanteile an der Situation sind nicht eindeutig zuzuordnen, und das kennen wir auch aus unseren Konflikten. Sarah, Abraham und auch Hagar, irgendwie haben sie alle ihren Anteil daran. Keine Wertschätzung mehr, in keine Richtung, Hauptsache weg von zu Hause. Alles ist besser als zu Hause. Sie sollen denken, ich bin in der Schule. Sie weiß nicht einmal, wohin. Hagar läuft in die Wüste als schwangere Frau zu Fuß durch die Wüste. Die Chancen auf eine freundliche Karawane sind wahrscheinlich gering. Wie jede Flucht aus einer Drucksituation geschieht die Flucht recht planlos. Man kann sagen, die Flucht bringt Hagar dem Tod näher als dem Leben. Aber das war offensichtlich auch kein Leben mehr in der Urfamilie des Glaubens. Hagar ist vor den Konflikten geflohen, vor der Geringschätzung. Gelingt es uns, an der Lösung unserer Konflikte gemeinsam zu arbeiten, wertschätzend miteinander umzugehen? Einfach ist es nicht. Abrahams Familie ist daran gescheitert. Das wird uns erzählt, damit wir daraus lernen für unser Zusammenleben in Familie und Gemeinde. Hagar ist geflohen. Nach dem Streit in Abrahams Zelten gibt es im Grunde niemanden mehr, der sie vermissen würde. Das ist das Bittere. Keiner, der sie sucht. Kennst du das Gefühl, dass dich keiner mehr sucht? Sie sollen denken, ich bin in der Schule. Manche laufen wirklich davon und fahren weg. Sie ziehen aus. Und vielleicht sind das sogar die Stärkeren der Schwachen. Andere ziehen sich nämlich nach innen zurück, fliehen sich in die innere Wüste, nehmen äußerlich noch am Familienleben und Gemeindeleben teil, innerlich aber sind sie nicht mehr dabei, längst geflohen. Da draußen hörst du dann die anderen reden. Um dich herum pulsieren die Veranstaltungen und die Gespräche. Die Mitschüler reden, stehen dicht an dicht, und du, in deinem Innern ist es hart, einsam und ungesehen. Gibt es das auch bei uns? Das Gefühl, dass da keiner mehr ist, der dich sieht, und die Flucht in die innere Wüste? Hagar sitzt allein und verlassen im Sand. Sie glaubt, dass da keiner mehr ist. Keiner, der sie sucht, der sie ansieht, der sie findet. Wie soll es weitergehen? Ich lese die Verse 7 bis 13. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr. Und er fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortet sie. Da sagt der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Hab ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Die einsame Hagar ist gefunden worden. Gott war es nicht schwer, sie zu finden. Er ist ihr mit seinen Augen gefolgt, wie sie in die Wüste lief. Er hat seinen Engel gesandt und hat sie gefunden. Gott ist auf der Suche nach jedem von uns auch heute Morgen. Er behält uns im Blick, wo auch immer wir uns hin verlieren. Er will jeden von uns finden. Und tief in uns drin wollen auch wir gefunden werden. Hans-Joachim Eckstein, Professor für Neues Testament an der Uni in Tübingen, schreibt: Die Suche nach uns selbst und nach dem Ort, wo wir zu Hause sind, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil wir letztlich nicht auf das Finden aus sind, sondern auf das Gefundenwerden. Zutiefst ahnen wir, dass wir uns nur selbst finden können, wenn wir von einem Gegenüber gefunden werden. Entsprechend erkennen wir uns, wenn wir zum Glauben finden, wie selbstverständlich als jemanden, der von Gott gesucht und von Gott gefunden wurde. Hagar wird gefunden. Und sie hört die Worte: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Eigenartig, Gott weiß doch, woher Hagar kommt und wohin sie geht. Warum fragt er? Nicht, dass der Engel es weiß oder dass Gott es weiß, sondern dass sie es wieder weiß. Darauf kommt es an. Deshalb fragt er sie. Die Fragen des Gottesengels eröffnen Orientierung, indem sie uns fragen, in unsere Orientierungslosigkeit hinein. Und deswegen gebe ich die Frage weiter, die Frage des Engels: Woher kommst du und wohin gehst du? Hagar ist ganz ehrlich: Ich bin davongelaufen. Das Woher kann sie benennen. Dass es dort nicht zum Aushalten war, wo sie herkommt, das erwähnt sie vor dem Engel nicht. Das Erste, was ihr bewusst wird: Ich bin eine, die davongelaufen ist. Die Frage nach dem Wohin lässt sie offen. Die Zukunftsperspektive fehlt. Keine Zukunft, keine. Sie weiß nicht einmal, wohin sie fährt. Gott aber hat Hagar nicht gesucht, um ihr die Problematik ihrer Vergangenheit aufzutischen. Er ist jetzt da, auch heute Morgen, damit sich ihr Zukunft öffnet. Diese Zukunft führt aber bei Hagar nicht an den alten Konflikten vorbei, sondern mitten hindurch. Geh zurück zu Sarah und ordne dich ihr unter. Was sagt der Engel denn da? Geh zurück. Geh zurück, als ob das so einfach wäre. Wie soll denn da Zukunft werden? Was soll sich denn in den Zelten Abrahams damals wie heute geändert haben? Das sind doch immer noch dieselben Gesichter in meiner Familie und meiner Gemeinde. Wie soll denn da ein Wunder werden? Hagar soll zurückgehen. Also soll sich bei Abraham und Sarai etwas ändern. Indem Gott Hagar zurückschickt, fragt er uns wieder nach den Bedingungen unseres Zusammenlebens und nach der Qualität unserer Gemeinschaft. Hagar aber bekommt keine Garantien, dass sie von Abraham und Sarah mit offenen Armen empfangen würde oder dass ein kleiner Zettel herzlich willkommen auf ihrem Lager liegt. Hagar soll zurückkehren. Und zwar ohne sich vorher absichern zu können, dass die anderen auch ihren Teil an der Konfliktlösung beitragen. Wie reagiert Hagar auf diese Zumutung? Sie debattiert nicht einmal. Ich hätte das bestimmt. Wir hören nicht von ihr, was wir wohl fordern würden, aber die anderen beiden, die müssen aber auch. Das bewundere ich an ihrem Verhalten. Sie war die Schwächste. Sie hat gelitten und doch ist sie es, die jetzt zurückgeht, ohne zu murren. Bewegt von Gottes Liebe geht ein Mensch den Schritt zurück. Bestimmt trägt sie im Herzen, was der Engel ihr sagte: Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Der Engel Gottes hat den Konflikt zwischen den beiden Frauen erkannt. Zwischen den beiden geht es um das Kind und um die Anerkennung, die damit verbunden ist. Gott spricht dieses Kind eindeutig Hagar zu: Du wirst einen Sohn gebären und du wirst ihn Ismael nennen. Wer denn das Recht hat, den Namen zu bestimmen, der wird auch die Mutter sein. Hagar bekommt dieses Kind zugesprochen. Und noch mehr: Du wirst Nachkommen haben, so viel wie die Sterne am Himmel. Dieselbe Zusage, die Abraham und Sarah bekommen hatten, bekommt nun auch die Sklavin. Gott eröffnet Zukunft. Aber wir sehen sie nicht sofort. Hagar kann es kaum fassen. Sie geht gar nicht auf diese große Zukunftsperspektive ein. Sie stellt nur eine Frage: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Sie fragt das so, als könnte sie es nicht glauben. Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Das ist die Botschaft für uns, insbesondere für die Situation, die wir auch kennen, wo wir weglaufen, wo wir denken, dass uns keiner mehr sieht, dass Gott uns zuspricht, dass er uns anschaut, dass er uns mit seinen Augen folgt, dass er uns findet in unserer Wüste. Vielleicht kannst du das gerade kaum sehen oder glauben. Und vielleicht schließt du dich deshalb nur Hagars Frage an: Habe ich wirklich heute Morgen den gesehen, der mich anschaut? Manche von uns können sich vielleicht auch Hagars Bekenntnis anschließen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Die Frage und das Bekenntnis gehen im Leben ja nicht so schnell ineinander über wie im Text. Das ist manchmal ein jahrelanger Prozess, von der Frage, ob ich wirklich von Gott angesehen bin, bis zu dem Bekenntnis: Du bist der Gott, der mich anschaut. Hagar kehrt zurück. Zurück in Abrahams Familie. Der Text eignet sich sicher nicht als allgemeingültige Regel zur Rückkehr in schwierige Verhältnisse, und das ist sicherlich für mich eine der schwierigsten Stellen in der Predigt. Ich kann nicht sagen, weil Hagar zurückkehrte, müssen alle zurückkehren. Für manche Straßenkinder ist es besser, nicht nach Hause zurückzukehren. Und für manche, die aus unseren Familien oder unseren Gemeinden davongelaufen sind, das ist nicht leicht zu sagen, ist es nicht der beste Weg, zurückzukommen. Für manche. Für alle aber ist es ein Auftrag: beizutragen zu einer Gemeinschaft, aus der niemand davonlaufen muss. Und für jeden von uns stellt sich die Frage: Wie empfange ich die, die sich zurückwagen? Wie empfange ich die, die zurückkommen? Vielleicht beschämt, vielleicht trotzig. Vielleicht sind es Kinder, vielleicht ehemalige Gemeindefreunde oder Gemeindeglieder. Wie empfangen wir die? Gott ruft in jede Flucht hinein. Er ruft in die innere und die äußere Wüste, und er ist der El-Roi, das ist hebräisch und heißt der Gott, der dich sucht und sieht. Woher kommst du? Wohin gehst du? Und wie werden wir die empfangen, die zurückkommen? Hagars Weg war kein leichter Weg. Gott aber hat ihr gegenüber Treue gehalten. Und er hat es auch Abraham und Sarah gegenüber. 14 weitere Jahre warteten Abraham und Sarah auf ein eigenes gemeinsames Kind. 24 Jahre also insgesamt. 24 Jahre, und die ergraute Sarah wurde schwanger. Was muss das für ein Wunder gewesen sein in den Zelten Abrahams, als Isaak geboren wurde? Obwohl es in Abrahams Familie also zum Davonlaufen war, ist Gott treu geblieben. Gott ist nicht davongelaufen. Und obwohl es in unseren Gemeinden manchmal zum Davonlaufen ist, er bleibt uns treu in Christus und geht den Weg, den wir heute ausschnitthaft auf diesem Plakat gesehen haben, den Weg der Gemeinde mit und weiter. Und obwohl es auch manchmal in unseren Familien nicht zum Aushalten ist, bleibt Gott an unserer Seite. Und dass mein Erlöser lebt, am Sonntag zu singen ist, ist das eine, aber es auch zu singen nach dem Konflikt mit den Kindern oder wenn man sich wieder nichts zu sagen hat am Abend, das ist etwas anderes und sehr herausfordernd. Aber Gott sagt: Ich laufe dir nicht davon, nicht in deiner Familie und nicht aus deiner Gemeinde. Ich bin da. Er wächst dir aus dieser Zusage Gottes Vertrauen zum Leben mit den Menschen, die dir anvertraut sind, Mut für Schritte aufeinander zu, wie Hagar ihn ging. Es ist Dezember an den Bahngleisen einer großen Stadt. Sie hat sich eine Fahrkarte gekauft. In einer halben Stunde fährt der Zug zurück nach Hause. Sie weiß noch nicht, ob sie einsteigt. Amen. Wir wollen miteinander singen. Das Lied nimmt uns mit hinein in Fluchtsituationen und spricht uns noch einmal zu, wie Gott uns aufbaut.
Vielen Dank für die sehr eindrucksvolle Predigt. Und wer sich jetzt ganz persönlich angesprochen fühlt mit seiner inneren oder äußeren Wüste und vielleicht auch diese Fahrkarte in der Hand hat und sich angeschaut fühlt, der hat hier Gelegenheit, unter den Palmen mit Leuten aus der Gemeinde zu sprechen, zu beten, sich auszusprechen, das zu teilen. Und damit wir auch zu einladen, den Mut zu finden, sich hier einzufinden. Alle anderen wollen wir noch einladen zum Verweilen im Foyer oder unten im Café 7 bei einer gepflegten Tasse Tee, Cappuccino und dergleichen mehr und sich auszutauschen zur Predigt. Unsere Gäste können am Infopunkt hinten noch Informationen zur Gemeinde bekommen oder auch vielleicht auch Kontakte knüpfen, wenn gewünscht. Da ist Gelegenheit zu. Ja, jetzt wollen wir dich, lieber Christian, noch bitten, dass du uns den Segen zusprichst. Bitte.
Zum Segen bitte ich Sie aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Glück und Frieden. Amen.